ARD Sounds.
Dieser Podcast, der wird Folgen haben, Lisa. Und zwar noch genau 9 nach dieser hier. Die WM biegt auf die Zielgerade ein und wir ziehen durch. Täglich gibt es hier eine Episode bis zum Finale. Welche Gedanken kommen dir da in den Kopf, wenn du daran denkst, bald gibt es diese typischen Entzugserscheinungen, wenn der Spielplan sich so ausdünnt?
Es fängt jetzt schon an bei mir, ne? Also, dass ich schon tagsüber denke, so 18 Uhr, was soll ich tun? Ja, ich merke das schon, dass meine Tage weniger Struktur haben und weniger Sinn.
Verbunden mit Zittern und Kaltschweiß auf der Stirn. Aber noch ist es nicht ganz so schlimm. Heute ist erstmal der 11. Juli und wir sind ja noch mittendrin im Viertelfinale. Und darum geht's heute im Sportschau WM-Update mit Lisa Tellers und Tobi Schäfer. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem WM-Frühstück sozusagen. Am Morgen nach dem Viertelfinale Spanien gegen Belgien. Die Spanier sind ins Halbfinale eingezogen, was uns jetzt erstmal so nicht wirklich überrascht hat.
Nee, das hat nicht überrascht, aber es hat mich auch nicht überzeugt, sagen wir es so. Also es war dann über weite Strecken doch ein sehr eher lahmer Kick, also zumindest wenig Tempo und wenig Aufregendes, bis dann am Ende mal wieder der Merino-Zug geschnappt hat.
Unser Reporter Michael Augustin war im Stadion in Los Angeles, in diesem beeindruckenden Stadion mit dabei und hat uns danach mal eine Sprachnachricht geschickt.
Jetzt sitze ich hier und gucke auf den leeren Rasen und ich habe ein Déjà-vu. Ich war beim Achtelfinale neulich in Dallas, Spanien-Portugal. Die Spanier haben das Spiel dominiert und trotzdem stand es kurz vor Schluss unentschieden. Dann kommt Nickel Merino, wird eingewechselt, macht das Siegtor. Genauso heute gegen Belgien. Spanien dominiert, aber es steht 1:1 kurz vor Schluss. Wieder kommt Nickel Merino, wieder macht er das Siegtor. Spanien ist so verdient im Halbfinale und trifft da nun am Dienstag in Dallas auf Frankreich. Ey, was wird das bitte schön für ein Halbfinale? Ich freue mich tierisch drauf. Wetten ihr auch?
Ja, würde ich mitgehen. Habe ich auch Bock drauf.
Ist im Prinzip wie ein vorweggenommenes Finale fast schon.
Ja, ja.
Der Europameister gegen den Top-Favoriten.
Ja, ja. Also ja, ich weiß, was du meinst mit Europameister. Geht natürlich dann immer als Favorit rein. Aber also Spanien hat mich bis jetzt noch gar nicht gehuckt bei dieser WM. Irgendwie will es bei mir nicht so entflammen, dieses Spanien-Fieber. Deswegen sehe ich ja sowieso andere Mannschaften da eher im Finale. Gut, sie nehmen sich natürlich jetzt auch die Chance, dass es eben zum Finale kommt, weil sie gegeneinander spielen. Aber ich finde, mit der Spielweise sind sie für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Finalkandidat.
Ja, wenn wir nochmal auf dieses Spiel gucken, es deutet dabei eigentlich auch erst ganz viel darauf hin, dass das doch eine klare Angelegenheit wird. Wir haben im Vorfeld ja schon in Belgien nicht viele Chancen eingerechnet. Aber als dann auch so die Aufstellung kam, da war erstmal überraschend De Bruyne doch wieder in der Startelf und Doku auch. Aber dann musste sie kurzfristig auf Tielemans verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Und da habe ich schon so gedacht, der hat sie ja schon so sehr durch das Turnier getragen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es aber wirklich ganz schwer.
Zumal sie ja auch im letzten Spiel Onana mit einem Kreuzbandriss verloren hatten.
Auch
also
noch,
das
genau.
So eine Hiobsbotschaft, die dann jetzt noch dazu kam, dann kurz vor dem Spiel mit Tielemans. Wir werden später auch nochmal drauf eingehen, dass dann auch noch Courtois ausgewechselt wird. Also sie hatten dann schon einige Nackenschläge. Und ja, waren vielleicht auch in den Anfangsminuten, vor allem in dieser ersten halben Stunde, auch ein bisschen zu zurückhaltend, vielleicht auch ein bisschen zu mutlos. Da hat Spanien schon sehr, sehr dominant gemacht. Das kann man ihnen ja auch nicht absprechen, den Spaniern, dass sie sehr dominant spielen und sozusagen darauf lauern. Ja, aber es ist halt wenig Spektakel, so würde ich sagen. Ne?
Dominant ohne die ganz große Gefahr und trotzdem wurden sie für ihre Dominanz dann belohnt, die Spanier.
Pedro Porro, der Spanier auf der rechten Seite im Zusammenspiel mit Yamal, gute gemacht. Porro ist im 16er, spielt aber quer, Olmos Schuss, gehalten, Nachschuss, Tor!
Ja, Fabian Ruiz, der in die Startelf gerutscht ist für Pedri, also das hat er sich schon mal gelohnt mit der verdienten Führung dann nach 30 Minuten und initiiert von Lamine Yamal, über den wir viel gesprochen haben im Vorfeld, der aber durchaus zu sehen war, sagen wir es mal so, in dieser Partie.
Er hat an sich ja gute Werte, ob Passquote, Zweikampfwerte, das spricht schon auch alles für ihn und leitet jetzt oft dann auch diese Angriffe ein. Er ist halt nicht derjenige, der jetzt die Abschlüsse hat oder dann eben auch die Tore und vielleicht auch nicht die Torvorlagen im Moment auf dem Zettel stehen hat, aber auch für das Spiel der Spanier wichtig ist und ja, vielleicht ein bisschen im Moment im Schatten steht. aber trotzdem auch ein Unterschiedsspieler sein kann.
Wobei ich finde schon, dass er Abschlüsse gesucht hat. Er hatte, glaube ich, auch in dem ersten Halbzeit zumindest die meisten Torschüsse. Mhm. Er hat oft ein bisschen versucht, mit dem Kopf durch die Wand abzuschließen, hat versucht auch so vom 16er-Eck so diesen besonderen Moment zu kreieren, wie es ein Mbappé jetzt uns vorgemacht hat. Also du merkst ihm an, er will diesen Moment eigentlich auch haben. Er will nicht länger nur noch im Schatten stehen. Aber es hat irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Aber er war, sagen wir mal so, im Zeugnis würde stehen, er war stets bemüht. Also du kannst
und vielleicht auch so ein bisschen wie Musiala und Wirtz nicht in Topform angereist, weil er ja auch verletzt war dann noch bis April hinein. Also so ein Stück weit vielleicht vergleichbar mit in der Situation von einem Musiala, wo du merkst, der ist noch nicht komplett bei 100% vielleicht.
Und ganz Spanien war in dem Spiel so ein bisschen vergleichbar mit Frankreich, schon dominant und immer mal so ganz kurz aufs Gaspedal und dann wurde es ja auch gefährlich. Und dann aus dem Nichts in der 41. Minute passierte das.
Die Belgier bleiben im Ballbesitz, gute Übersicht von De Bruyne auf die rechte Seite, in der Mitte ist die Kette leere, Kopf und Tor! Ausgleich! Ausgleich! Ausgleichstor für Belgien!
Ja, und da hat De Bruyne tatsächlich gezeigt, warum er dann doch vielleicht von Anfang an spielen sollte. Hat natürlich die Übersicht und kann dann eben auch so diesen Moment ein Stück weit kreieren. Aber De Ketelare, drittes Tor jetzt, ne? Also gerade in der K.O.-Phase, der zündet jetzt richtig von Atalanta Bergamo. Den hatten vielleicht auch nicht so viele auf dem Zettel.
War in der 41. Minute der Ausgleich für die Belgier. Mit dem zweiten Torschuss, der erste, der aufs Tor kam.
Effizient.
Und Unai Simon damit bezwungen nach 649 WM-Minuten ohne Gegentor, ist quasi diese Serie jetzt gerissen. Ich glaube, die Spanier und er werden es verschmerzen können, zumal sie ja eh ein anderes Ziel verfolgen jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Aber es war in der zweiten Halbzeit dann auch erstmal wieder ein Steineklopfen.
Ja, das war gegen vor allen Dingen tiefe Blöcke, wie wir jetzt bei der WM ja auch häufig immer zu sehen bekommen haben. Ob das auch gegen Kap Verde war, da haben sie sich auch schwer getan. Die Spanier haben sie im Moment noch nicht so diese kreativen Momente oft. Also sie brechen dann oft nicht so durch, tun sich da echt schwer. Da haben sie wirklich lange warten müssen, ehe sie dann wirklich mal so eine richtige Top-Chance hatten. Ne? Sie haben immer wieder auch was initiiert, aber das hat mich ja jetzt nicht vom Hocker hier gerissen.
Dann der spielentscheidende Moment, möglicherweise wirklich nach 70 Minuten, als Belgiens Torwart Thibaut Courtois verletzt ausgewechselt werden musste. Man hat sogar Tränen gesehen bei ihm, das war ein schwerer Moment für ihn. So viele Jahre im belgischen Tor und dann in so einem Spiel verletzt raus, ist natürlich für einen Torwart echt hart.
Ja, zumal er irgendwie seit 12 Jahren schon keine WM-Minute mehr verpasst hat und auch ein Stück weit Belgien auch im Spiel gehalten hat. Ne? Also er hat nicht nur in diesem Spiel, aber auch in diesem Turnier immer wieder gute Paraden gehabt und ist natürlich dann schon auch bitter, wenn du deine Mannschaft dann in dem Fall so in Anführungsstrichen in den Stich lassen musst und dann schon, wie wir ja eben besprochen haben, eh schon so Tiefschläge hattest und Rückschläge. Das haut dann natürlich echt nochmal ins Konto rein. Ja,
für ihn kam Senne Lammens, der ist immerhin Torhüter bei Manchester United, da denkst du ja erstmal, ja okay, der wird wahrscheinlich auch ganz gut halten können, aber dann die 88. Minute und der Siegtreffer für die Spanier.
Dann hat Petri den Ball wieder bekommen, hat den Kopf oben, sieht, dass sich da eine Möglichkeit ergibt. Schuss von Kubasi, Tor der Elde, mal nicht fest, aufs Tor!
Ja, weil der Torwart den Ball nicht festhalten kann.
Ach, das ist natürlich so scheiße. Ja, also schlimm. Weil du als Torhüter dann reinkommst, bist dann irgendwie auch kalt, rechnest vielleicht auch nicht damit. Und dann kriegst du ja auch nicht, er hat ja auch bis dahin, du hast gerade gesagt, nicht viele Torschüsse, die auf seinen Kasten gingen und musst dann so ein bisschen aus der Kalten da ins Spiel rein, in so einem wichtigen, und dann passiert dir sowas. Ich würde es nicht als klaren Bock sagen, aber es sieht unglücklich aus. Den kann er schon auch halten.
Und das Abstaubertor durch wen auch sonst, durch Mikel Merino. Alle Dortmund-Fans reiben sich wieder mal verwundert die Augen und fragen sich, wie der kann Tore schießen. Ja, und zwar eben immer die wichtigen. Sein drittes Turniertor, immer ist es das entscheidende Tor kurz vor Schluss. Wir erinnern uns ja auch nur noch sehr ungerne an die Europameisterschaft, als er Deutschland aus dem Turnier geworfen hat. Bei dieser WM jetzt schon zum zweiten Mal mit seinem ersten Ballkontakt oder ersten Torschuss?
Mit dem einzigen Torschuss. Ah, ja, alle Tore mit dem einzigen Torschuss gegen Deutschland, gegen Portugal und jetzt gegen Belgien.
Aber das
nennt man Effizienz und Top-Joker, Edeljoker.
Ein Finisher sozusagen. Aber das ist dann eben auch Spanien, dass sie solche Leute von der Bank bringen können. Ja. Insofern bleiben sie natürlich favorisiert auf den Titel auch.
Ja, sie haben auf jeden Fall gegen Frankreich auch eine Chance und das wird halt auch ein ganz anderes Spiel, dann auch für die Spanier. Darauf bin ich dann auch mal gespannt, ob es dann weniger behäbig und angestrengt wirkt gegen Frankreich, weil man dann natürlich damit rechnen kann, dass die Franzosen jetzt nicht so tief stehen wie die Belgier. Es würde mich dann doch sehr verwundern und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, ob sie uns da vielleicht ein bisschen mehr auch begeistern können.
Sie werden auf jeden Fall anders gefordert. Das erste Halbfinale ist also komplett. Es ist am Dienstag dann in Dallas. Die Spanier gegen die Franzosen und für einen weiteren reibungslosen Turnierverlauf brauchen wir dann jetzt noch ein zweites Halbfinale. Mhm. Und die Teilnehmer des zweiten Halbfinales, die werden heute ermittelt in den beiden restlichen Viertelfinalspielen. Zuerst heute Abend 23 Uhr Norwegen gegen England in Miami und dann in der kommenden Nacht um 3 Uhr Argentinien gegen die Schweiz in Kansas City. Wir beginnen mal mit Norwegen gegen England. Die wichtigste Nachricht vorweg, die Stimme von Harry Kane ist wieder intakt. Ihr erinnert euch, es ist durch Social Media gegangen, seine Stimme nach dem Sieg gegen Mexiko. Sie war ziemlich angeschlagen und jetzt ist aber alles wieder gut.
First of all, as you can hear, my voice is back.
Es klingt trotzdem, als hätte er durchgesoffen die Nacht. Ein bisschen noch, finde ich.
Das war, glaube ich, ein Instagram-Filter.
So.
Er klang jetzt wieder besser, als er keine Stimme mehr hatte, klang er im Prinzip so, wie die England-Fans das gesamte Turnier überklingen. Und bei den Norwegern, da gibt es eher die schlechten Nachrichten. Da habe ich gelesen, norwegische Kommunen und Veranstalter suchen vor dem Viertelfinale händeringend nach Großbildschirmen, weil sie Public Viewings veranstalten wollen.
Sie hatten gar nicht damit gerechnet, dass sie so weit kommen.
Hast du noch ein Gerät irgendwo?
Ich habe ein Gerät. Der Gerät ist zu Hause bei mir im Wohnzimmer, aber auch gut aufgehoben, weil ich werde mir das Spiel auch angucken und habe richtig Bock drauf. Norwegen gegen England, boah, hätte ich vor dem Turnier nicht gesagt, ein Duell auf Augenhöhe, aber ich glaube, das wird ziemlich eng.
Und da können die norwegischen Fans, die zwar keinen Großbildfernseher irgendwo haben, aber möglicherweise vor Ort sind in Miami und bei dem Spiel dabei sein werden, die können dann froh sein. Unsere Kollegin Stefanie Bacik ist auch in Miami,
ja,
und hat mal so einen Stimmungscheck gemacht vor diesem Spiel Norwegen gegen England.
Ja, also die Frage, wer gewinnt den Partypreis, kann ich ganz klar beantworten. Es sind die Engländer, das wissen wir aber, dass die natürlich auch ordentlich feiern können. Die haben überall hier am Ocean Drive in Miami Beach ihre Flaggen aufgehangen, auch im Soccer Headquarters. Das ist hier von mir gegenüber auf der anderen Straßenseite. Ich traue mich gar nicht nach drüben, weil ich glaube, dann werde ich mein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Aber ich habe mir zwei Fans geschnappt und sie mal so ein bisschen gefragt, was sind denn eure Stärken? Und dann haben sie erstmal eine Liebeserklärung Richtung Thomas Tuchel abgegeben. Der eine hat gesagt, I love Thomas Tuchel more than my father. Und der andere meinte, zum Titel kann man nur mit ein bisschen German Import, also danke Deutschland dafür, fand ich ganz niedlich. Die Norweger insgesamt ein bisschen zurückhaltender, aber sehr freundlich, sehr höflich, schauen sich das alles hier an. Rudernde Norweger habe ich noch nicht gesehen, also rudernde Wikinger. Aber sie haben mir erklärt, was für sie spricht. Und zwar nicht nur die Präsenz eines Erling Haaland, der ja so sympathisch rüberkommt und knipst wie sonst was bei dieser Weltmeisterschaft. Nee, sie sagen, das ist das gesamte Team. Und auf die Frage, ob Miami Beach bereit ist für Norwegen, für die Wikinger, da meinten sie zu mir, wenn wir gewinnen, dann reißen wir die Bude hier ab.
Ja, die Kräfte muss man sich ein bisschen schonen oder beziehungsweise generell den Energiehaushalt nicht direkt verpulvern, schon beim Vorfeiern.
Aber es ist natürlich ein Spiel, da sind die Engländer schon der große Favorit, kann man glaube ich schon sagen. Denn
ja,
Norwegen ist der Underdog, als Underdog ins Viertelfinale gekommen. Sie sind im Prinzip sehr abhängig von Erling Haaland. Diese Abhängigkeit haben die Engländer vielleicht auch von ein, zwei Leuten, aber schon durch dieses Erlebnis auch in Mexiko mit diesem Sieg, mit diesen vielen Widerständen, mit denen die Engländer da klargekommen sind, ich glaube, das bringt ein Team so viel weiter und macht sie jetzt wirklich da auch zum Favoriten.
Gut, sie müssen da auch liefern, ne? Wir beide haben sie ja ganz weit vorne getippt, Tobi. Sie dürfen uns jetzt auch nicht hängen lassen, ne? Auf den letzten Metern. Ich glaube, am Ende wird sich England auch durchsetzen, aufgrund der Qualität, dass sie nicht eben nur von diesem einen Spieler abhängig sind, aber auch, weil sie jetzt beides kombinieren, irgendwie so diese Mentalität, auch diesen Teamgeist, diesen Spirit, den sie sich über dieses Turnier jetzt auch erarbeitet haben und eben auch jetzt diesen spielerischen Ansatz, den sie auch unter Thomas Tuchel entwickelt haben. Und ich glaube aber trotzdem, dass es ziemlich lange dauern wird, bis dieses Spiel entschieden ist.
Die Engländer haben natürlich schon aber auch ein paar, die vielleicht nicht zu ersetzen sind. Über Harry Kane müssen wir da nicht sprechen, aber ein Jude Bellingham, Der gehört auch dazu. Der von seinen 10 Länderspieltoren macht er oder hat er 7 bei großen Turnieren gemacht. Das zeigt einfach, das ist ein Spieler für die wichtigen Partien, für große Momente. Er ist übrigens bedroht von einer Gelbsperre. Das heißt, da muss er ein bisschen vorsichtig sein. Noch werden die Karten nicht gelöscht. Holt er sich eine gelbe Karte, fehlt er im Halbfinale.
Vielleicht kann das Königshaus einmal.
Vielleicht kann man dann anrufen irgendwo. Ja, das scheint ja ein Trend zu sein. Dann haben die Engländer ein kleines Problem auf der rechten Seite. Kwanzaa ist ja für 2 Spiele gesperrt worden nach seiner roten Karte. Das verstehe ich übrigens auch nicht.
Das ist auch geil,
weil
oder?
Weil das ja auch ein Foul war. Was
der Schiri auch erstmal gar nicht gesehen hat.
Ja, und es war jetzt auch kein beabsichtigtes Foul. Ja. Also theoretisch hätte man es auch zurücknehmen können. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht hat er einfach keinen angerufen. Ne?
Ja, es ist halt so.
Fragen kostet ja nichts.
Fragen kostet nichts. Das könnte man ja mal zumindest probieren. Aber klar, das ist das eine. Ich glaube aber trotzdem auch, mit Declan Rice haben sie noch einen weiteren Spieler, der die Engländer ein Stück weit auch tragen kann.
Ja, aber der ist ja isoliert worden, weil er einen Infekt hat.
Ach so, okay.
Da ist nicht ganz klar, ob er spielen kann. Genauso wie Mark Gay musste auch eben kürzer treten im Training. Man hofft jetzt auf der rechten Seite auf Reece James, dass er wieder fit ist. Oder es muss doch Spence spielen. Also Thomas Tuchel muss schon so ein bisschen improvisieren.
Bisschen, ja. Bei den Norwegern sieht es eigentlich zumindest dahingehend besser aus. Sie brauchen ja auch nur eigentlich den Schleicher, nämlich Erling Haaland. Und ja, das wird gar nicht mal so einfach, den zu verteidigen, weil das ist schwer, ihn zu verteidigen. Haben wir gegen Brasilien gesehen. Der schlendert da ja so ein bisschen rum im 16er und dann ist der halt eiskalt. Da bin ich auch gespannt, ob sie den in den Griff kriegen.
Er trifft natürlich, wenn Mark Gay spielen kann bei den Engländern, dann spielen da Teamkameraden gegeneinander. Ja. Ne? Gay spielt da jetzt auch bei Manchester City.
Sich aus dem
City.
Training vielleicht auch kennen, das
genau.
Ist auch spannend.
Und er hat gesagt, das wird großen Spaß machen, gegen Erling zu spielen. Und ich weiß nicht, für wen es ein Vorteil ist, wenn man sich gut kennt. Ob es für den Stürmer ein Vorteil ist oder für den Abwehrspieler.
Boah.
Schwer zu sagen.
Weiß ich auch nicht. Müssen wir morgen mal fragen und abwarten.
Auf jeden Fall steht da über allem so ein bisschen Thomas Tuchel, ein ausländischer Trainer bei einer großen Fußballnation. Mhm. Noch nie hat ja ein ausländischer Trainer mit einem Land die Weltmeisterschaft geholt. Ja. Was eine hervorragende Nachricht ist für die Engländer, weil je öfter etwas eintritt, desto größer wird ja die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann nicht mehr eintritt.
Warte nochmal, je öfter?
Je öfter etwas eintritt, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann nicht mehr eintritt, weil nichts ist ja für immer. Das heißt, irgendwann wird das mal passieren, dass ein ausländischer Trainer mit einem Land den Titel holt. Und warum nicht dann in diesem Jahr mit England?
Ja.
Wir wollen das ja eben.
Ich brauche schon viel zu lange, ehe ich das wieder diese Gleichung verstehe, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber wir wollen das ja sowieso. Und ganz ehrlich, ich finde es fantastisch, wie er es geschafft hat, diese Stimmung auch zu drehen. Also vor der WM waren ja alle, vor allen Dingen ja auch die Medien auf der Insel, sehr, sehr hart mit Thomas Tuchel. Und jetzt lieben sie ihn und, wie wir gerade eben gehört haben, sogar mehr als den eigenen Vater. Ja, also das ist schon schön, dass er das geschafft hat, alle dann ein Stück weit auch vom Gegenteil zu überzeugen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass er ja auch kritisiert worden ist dafür, dass er ein paar Superstars oder auch Lieblinge zu Hause gelassen hat. Jetzt zeigt sich vielleicht auch, warum und warum das gut ist, weil sie wirken wirklich sehr, sehr homogen und als Team auch funktionierend.
Ja, wobei so ein Trent Alexander-Arnold, den könnte man auf rechts jetzt vielleicht schon gebrauchen, jetzt wo da so ein paar Leute ausfallen. Aber sie werden es kompensieren können. Es ist ein Spiel wirklich mit vielen Geschichten. Thomas Tuchel, dann Martin Ødegaard bei den Norwegern, der als Kapitän von Arsenal ja die englische Meisterschaft gewonnen hat. Überhaupt spielen ja viele Norweger in England. Also das wird ein tolles Duell da um 23 Uhr in Miami. Und wir gucken auf das letzte Viertelfinalspiel dann um 3 Uhr in der Nacht in Kansas City. Es ist dann aber auch wirklich die letzte Nachtschicht dieser Weltmeisterschaft. Danach, also alle Halbfinalspiele, Spiel um Platz 3 und das Finale, die sind dann alle zwischen 21 und 23 Uhr. Trotzdem musste in der Schweiz jetzt nochmal die Sperrstunde aufgehoben werden. Ein paar Städte haben das gemacht, damit auch die Schweizer zugucken können. Die haben offenbar genug Großbildfernseher.
Ja, die haben auf jeden Fall auch allen Grund dazu. Auch jetzt schon ein überragender Erfolg für die Schweiz. Erstmals seit 1954 in einem Viertelfinale. Also das ist natürlich schon auch echt lange her. Und sie haben auch, glaube ich, noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie gegen Argentinien 2014 war das ja auch verloren, haben im Achtelfinale, also da ist auch noch was gut zu machen. Wird auch ein heißer Kampf. Und Argentinien hat uns ja bis jetzt eigentlich den besten Unterhaltungswert geliefert bei dieser WM, finde ich. Deswegen hoffe ich auch darauf, dass es auch ähnlich wird.
Ja, die große Frage ist natürlich bei den Schweizern, wie stoppen wir Lionel Messi? Ja. Granit Xhaka hat da schon so einen gewissen Plan.
Ob man ihn jetzt über 90 Minuten immer stoppen kann, wird schwierig, aber wir versuchen uns das Bestes. Müssen clever sein, müssen kompakt spielen, die Räume eng machen, damit er nicht allzu viel Platz hat.
ja, Messis machen sich ja normalerweise selber die Räume eng, müllen sich das alles zu. Aber nicht dieser Messi, der müllt seine Wohnung maximal mit Pokalen und Rekorden zu. Also der hat jetzt wirklich nochmal diese GOAT-Debatte wirklich für sich entschieden, so bei dieser WM.
Schon krass. Ich finde aber auch, man merkt, dass die ganze Mannschaft ein Stück weit auch für ihn spielt. Also auch wie sie ihn dann ja nach dem Sieg gegen Ägypten hochheben haben lassen und man merkt so ein Stück weit, die Mannschaft spielt für ihn, opfert sich auch ein Stück weit für Messi. Es ist natürlich schon auch sehr auf ihn ausgelegt und man profitiert natürlich auch von seinen besonderen Momenten. Aber anders als bei Ronaldo und Portugal habe ich das Gefühl, diese Mannschaft will auch für Messi spielen und alle fokussieren sich auch gerne irgendwie auf ihn.
Und trotzdem sind sie verwundbar. Wir haben es gesehen. Es gab ein paar Mannschaften, die hatten sie am Rande einer Niederlage. Ja. Und wenn die Schweizer so kompakt und geduldig und nervenstark auftreten, wie sie es können, dann können sie die Argentinier ärgern. Da bin ich mir sicher. Gerade mit diesem Abwehrbollwerk hinten, so Akanji, Elvedi, Chaka davor. Die haben jetzt in der K.O.-Phase noch kein Gegentor kassiert. Und dann ist Träumen durchaus erlaubt, sagt Granit Xhaka, aber mit einer Einschränkung.
Ich bin auch einer, der sehr gerne träumt. Aber um Träume in Erfüllung zu gehen, muss man natürlich auch arbeiten. Man muss schwitzen, man muss Gas geben, man muss Sachen machen, wo man vielleicht bis heute nicht gemacht hat. Man muss über seine Grenze gehen, wenn man Argentinien schlagen möchte. Und ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft bereit sein wird.
Wir träumen auf der Arbeit auch, manchmal aber nur, weil wir kurz weggenickt sind hier in der einen oder anderen Nachtschicht.
Ey, ja, die letzte, Tobi, die letzte. Das schaffen wir.
Es ist wirklich spannend, ob die Schweizer da wirklich was machen können. Es ist natürlich total tragisch, dass Mansambi nicht spielen kann. Das ist jetzt schon klar. Einer der Shootingstars dieser Weltmeisterschaft, der jetzt für ungefähr 60 Millionen ja zu Newcastle gehen wird, aller Voraussicht nach. Aber den Schweizern fehlt er brutal.
Man hat das ja auch schon im Spiel gegen Kolumbien gesehen, ne? Also diese Kreativität, der Spielwitz, der hat auch schon da gefehlt und da sind sie nochmal irgendwie so, sag ich mal, davon gekommen. Das kannst du halt mal für ein Spiel vielleicht kompensieren und gerade aber gegen Argentinien tut das schon natürlich weh. Ich bin gespannt, wie sie ihn jetzt versuchen dann auch zu kompensieren. Ja, so ein bisschen ist dieses Dreiergespann da vorne gesprengt worden bei den Schweizern, auch in der Offensive. Ja, aber am Ende kannst du sowas natürlich auch über den Team Spirit und Granit Xhaka hat es auch schon angedeutet. Sie haben auch diese Mentalität jetzt auch entwickelt und kannst es natürlich auch darüber gewinnen.
Ganz kurz noch, also Norwegen, England und Argentinien gegen Schweiz, die beiden Viertelfinalspiele. Gibt es nochmal eine Überraschung oder kriegen wir ein Halbfinale nur mit den ganz Großen?
Also ich sag England, Argentinien wird das Halbfinale.
Also die großen Blockbuster, ja, im Halbfinale.
Was sagst du?
Ich glaube, dass ein Außenseiter wird noch dabei sein und ich würde auf die Schweiz gehen.
Ja, kann ich verstehen, warum du das tust.
Dann hören wir uns an morgen früh, ob das so gekommen ist und wünschen euch einen schönen Fußballabend. Bis morgen.
Bis morgen.